Verantwortlich für diese Sendung Esperanto-Welle am 16. März 2011 ist Bernhard Levin. Immer am ersten Donnerstag und Mittwochs Mitte des Monats für Sie die Esperanto-Welle über MB Radio Treff 88,0.
London, Venice, Nova Centro, Salamondo, Iras, Porta Boco, Perflugi, Leute, Facila, Vento, Munde, Loco, Flugugi, Aloco, Leai, Blavo, Sangon, Sui, Fanta, Gila, Roman, Iras, Familion, Alla, Monte, Terne, Militanta, Ci, Prometta, Sanctam, Harmonion.
Wir begrüßen Sie recht herzlich aus dem Studio 1 von MB Radio Treff. Hier ist die Reaktionsgruppe Esperanto-Welle vom Esperanto-Verein Neubrandenburg. Und im Studio sind heute René, Werner und Werner, alle vom selben Verein. Heute ist unsere Themensendung Esperanto dran, liebe Hörerinnen und Hörer. Das heißt, wir haben ein bestimmtes Thema ausgewählt und es geht diesmal um 40 Jahre Esperanto-Verein Neubrandenburg. Aber, wir machen auch Pausen dazwischen, wir reden nicht allzu lange. Und dann gibt es mal eine kleine Musikpause. Weißt du schon, was das für Musik heute ist, René?
Oh ja, von der Gruppe, von dem Pärchen Jomat und Natascha.
Gut. Also, 40 Jahre Esperanto-Verein Neubrandenburg. Das muss ich auch vorher sagen. Den Verein gibt es natürlich nicht so lange in dem Sinne, wie Verein heute bezeichnet wird, was heute als Verein. Ich habe nämlich mal nachgesehen, ich habe noch ein altes DDR-Lexikon zu stehen und da steht der Name Verein der Begriff Verein überhaupt nicht drin.
Den haben die vergessen?
Nein, ja. Das haben sie absichtlich nicht gemacht.
Das war Absicht.
Oh. Und e.V. steht auch nicht drin, da steht drunter unter e.V. Elektronenvolt.
Ja, nein, aber wir waren trotzdem ein Verein.
Ja.
Und erstmalig, und dazu muss man sagen, Esperanto-Verein Neubrandenburg ist nicht die Stadt gemeint, sondern der damalige Bezirk Neubrandenburg. Und der wurde da selbst hier in der Stadt gegründet, und zwar 1971.
Ja,
weißt du denn das Datum noch?
Ja, das Datum ist auch bekannt.
Das kommen wir noch dahin. Ich möchte aber noch mal Folgendes vorschlagen, Werner, bevor wir direkt auf den EVN, Esperantoverein Neubrandenburg, eingehen, möchte ich doch mal den Hörern vermitteln, wie und wann hat es überhaupt mit Esperanto in Mecklenburg angefangen? Bloß mal so ein paar Sätze. Zum Beispiel, wer waren zum Beispiel die Ersten? Ist das bekannt und wo war das?
Ja, Werner, da würde ich auf unsere Chronik verweisen. Wir haben vor einigen Jahren vom Autor Ralf Kuse aus Schwerin eine Chronik bekommen, Esperanto in Mecklenburg und Vorpommern in den Grenzen des heutigen Bundeslandes. Und dieser Ralf Kuse hat in aufwendiger Kleinarbeit alles zusammengetragen, was sich in Fragen Esperanto auf unserem Territorium des jetzigen Bundeslandes so abgespielt hat. Mhm. Und danach würde ich dich mal bitten, danach zu gucken, was steht dort so als erstes erwähnt.
Ja, da steht zum Beispiel erste Esperantisten. Das war, sagt er, gerade 1887 war Esperanto veröffentlicht worden, aber im Jahre 1905 gab es schon den ersten Esperanto-Weltkongress, der in Frankreich stattfand. Und zur selben Zeit hat die Frau Hankel aus Schwerin in Schwerin Esperanto gelernt. Sie hatte schon vorher davon gelesen, zwei, drei Jahre vorher, und hat dann, als sie später Witwe war, genug Zeit gehabt und da ist ihr das wieder eingefallen. Sie hat sich bemüht, hat natürlich auch was bekommen. Und das war eigentlich für uns sozusagen die Geburtsstunde des Esperanto die Anfänge des Esperanto in unserem Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. Damals hieß das ganze Land ja noch Mecklenburg,
ja.
Schwerin, und war eigentlich ein Großherzogtum. Aber das hat sich ja noch sehr bald geändert. Ne?
Ja, die Frau Hankel war ja nicht nur hochgebildet und breit gebildet. Sie entstammte ja auch dieser Dippel-Familie, die sich mit Agromaschinen beschäftigt hat. Mhm. Also sie hatte die Muße, die Bildung und eben auch den Stand der Witwe, wo sie dann nicht mehr an Ehemann und so gebunden war. Damals war das ja ganz selbstverständlich. Und da hat sie sich, würden wir heute sagen, emanzipiert, hat sich befreit von familiären Pflichten und sich nur noch dem Esperanto gewidmet.
Ja, da gab es noch jemanden in Springen, und zwar im selben Jahr einen Gymnasialprofessor Gottfried Selin. Der hat ebenfalls im Jahr 1905 Esperanto gelernt und hat sich dann auch entsprechend bemüht, das weiterzugeben. Ja, wie ist es eigentlich in Rostock gewesen? In Rostock hat es da auch Esperanto-Freunde gegeben, ne? Moment mal. Ja, hier steht 1908. Marie Hankel wirkte im Sommer 1908 in einem Viererkomitee. Und 1908 gab es auch einen Richard Bock, der war zugezogen aus Hamburg. Der übernahm den Vorsitz und die Leitung eines Sprachkurses in Rostock. Den hat es also schon länger gegeben.
Ja. Es gab
hier steht, auf Wunsch von zugewanderten Gewerkschaftlern in Rostock hielt der aus Dresden stammende Leopold Schlaf in der Handwerkerherberge Stadthalle Beguinenweg 10 in Rostock im Herbst 1908 einen Vortrag über Esperanto. Mit den 30 Teilnehmern wurde am gleichen Abend eine Probelektion veranstaltet und der Rostocker Esperantist Richard Bock, Zuschneider bei der Firma Gustav Zeg, schlug in einer anschließenden Diskussionsrunde die Gründung eines Esperanto-Vereins vor und dem Verein traten gleich am 10. Oktober 15 anwesende Gewerkschaftskollegen bei.
Ja, da sind wir schon wieder an der Politik angelangt. Ja. Das gehört auch dazu. Sowohl im gesamten Deutschen Reich als auch in Mecklenburg war es so, dass sich die Esperanto-Bewegung, sagen wir mal organisatorisch, gespalten hat in eine sogenannte bürgerliche Bewegung und in eine sogenannte Arbeiter-Esperanto-Bewegung. Und das war natürlich problematisch, wenn man geteilt ist und sich mitunter auch bekämpft sogar politisch. Das ist für Esperanto als Sprache sehr ungesund, aber es war leider so.
Ja. Aus Pommern ist mir leider nichts bekannt, da habe ich nichts nachgelesen. Und wir haben inzwischen schon wieder einige Minuten und machen mal eine kleine Musikpause. Und dann geht es weiter mit unserem Thema.
Ja, wir singen nicht selbst, wir lassen singen, und zwar Jean-Marc und Natascha. Die singen jetzt den Titel Fer voi biletton mi accettos. Ich kaufe mir einen Fahrschein für die Eisenbahn.
Voi biletton mi accettos. Veturo serci grave matero e mi forgetto grave matero e mi forgetto libero fine libero fine chitarra mi malnovan freno ne novan cantamento dere voi ca essere plena dere voi ca essere plena voglio un impeto voglio un impeto chiuta ghezzo mi forghezzo or la sos la dongia se io vada mi mateno se io vada mi mateno ne mi uscia ne mi uscia suba cantando che c'era nel rado ore di confronto ma l'auto sono ostiliate ma l'auto sono ostiliate e non calando e non calando mia viaggio estos longa ciel voglio mille figlios. Breve ma bene mi volonte, breve ma bene mi volonte,
Sie hören die Esperanto-Welle auf MB Radio Treff 88,0 mit unserer Themensendung heute. Unser Thema 40 Jahre Esperanto-Verein Neubrandenburg. Sie hatten schon über die Anfänge in Schwerin und Rostock ganz kurz etwas gesagt. Und du hattest auch den Namen Ralf Kuse erwähnt. Ralf Kuse ist wirklich schon, kann man fast sagen, über Jahrzehnte ein sehr aktiver Forscher für uns. Ne? Denn er hat ja schon zu Anfang Hefte, ständig eigentlich Hefte herausgegeben, aber hat mit Heften angefangen, dann CDs gemacht, Videos, CD-ROMs und auch noch DVDs zum Schluss. Er ist also sehr aktiv und er hat auch eine Ausdauer und mit Akribie festgestellt, dass ein gewisser Seefetsch, das war sein sein Esperanto-Name, auch schon in Mecklenburg gewirkt hat, ist später nach Großbritannien gegangen. Nach vielen Forschen hat er herausgefunden, ja, es war auch ein Mecklenburger und zum Schluss dann, nein, es war doch keiner. Naja, das nur nebenbei. Solche Unterlagen über die Geschichte in Mecklenburg sind also von Ralf Kuse zusammengesammelt.
Ja, aber dazu müsste man noch Folgendes sagen. Dieser Czafetsch, das war sein, kein Deckname, sondern sein selbstgewählter Esperanto-Name. Der hat beispielsweise Folgendes gemacht. Der hatte eine Bank und hat innerhalb dieser seiner Bank Esperanto-Geld hergestellt, also Weltgeld. Das wurde auch anerkannt und die Esperanto-Freunde haben über Jahrzehnte mit diesen Steloi bezahlt und es gab auch Schecks. Jedenfalls war dieses Esperanto-Geld anerkannt von den Banken. Und man konnte also damit arbeiten, regelrecht. Aber mit dem Tode dieses Ideengebers ist dann das nicht aufgegriffen worden. Erst als der Euro erfunden wurde, durch Helmut Kohl, da, also 1990 herum, gab es diese Planung. Erst dann ist wieder so eine Art universelles Geld entstanden in Europa und das finden wir auch ganz toll. Aber kommen wir nochmal zurück auf die Anfänge des Esperanto.
Ja, ich wollte dich dann jetzt mal fragen, die Anfänge des Esperanto hier im Bereich Neubrandenburg sind ja sehr eng oder, wollen wir sagen, mit deiner Person verbunden, mit dir selber. Und du hast ja in Anklam mal angefangen, ne?
Ja, aber ich würde ein bisschen weiter zurückgreifen.
Aha, aha.
Wir wissen, dass es unter anderem eine Esperanto-Gruppe gab in den 20er Jahren in Prenzlau, die aus einer Gruppe der KPD hervorgegangen ist. Das waren also ganz linke Esperanto-Freunde, von denen einige im spanischen Bürgerkrieg auf Seiten der Republik gekämpft haben, gegen die Nazis, und die sind dort auch umgekommen. Wir haben also ein Foto und einige Bemerkungen, dass das also wirklich da so gewesen ist. Ich hatte, und das ist ja schön, dass du mir dazu sagst, Werner, es stimmt, aber ich war nicht der Erste im Bezirk Neubrandenburg.
Nee, das habe ich nicht gesagt. Nur, dass das mit deiner Person verbunden
ist,
die Anfänge in unserem Bereich hier nachher als Verein sozusagen.
Ja, ich habe also Ende der 50er Jahre, man fragt mich manchmal, wieso sagst du Mitte, Ende, mein Zugang zum Esperanto erfolgte ja nicht so brachial, sondern ich habe Mitte der 50er Jahre davon erfahren, die ersten Zeitschriften, die ersten Bücher und Broschüren gesehen. Und das hat mich damals sehr erfreut. Dann später wurde ich angesprochen von diesem Lehrer, Günther Anton, ob ich nicht doch und so mit Esperanto. Das habe ich dann natürlich sofort gemacht. Dann kam aber in der 5. Klasse dazu Russischunterricht. Und in meiner Dümmlichkeit und Naivität habe ich Russisch kritisiert als Sprache und gesagt, warum ist das so kompliziert und so viele Fälle und Ausnahmen. Man könnte das doch viel einfacher machen, indem der sozialistische Block sozusagen Esperanto spräche. Das fiel natürlich auf Widerstand. Die Lehrerin hat sich dann über mich irgendwie beklagt. Na, jedenfalls gab es da Probleme. Aber man hat uns so in Ruhe gelassen. Das war so mein persönlicher individueller Anfang. Und da muss ich auch dazu sagen, ohne dass ich da in Widerspruch geriet mit meiner politischen Meinung, dieses Lehrmaterial und Lernmaterial, was ich damals hatte, war von der SPD. Das waren also SPD-Esperanto-Freunde, die Lehrhefte herausgaben, die waren rein politisch über den Arbeiterwohnungsbau, über das Volkshaus, oder seid wachsam über die Lüge in der Presse. Es gab ja noch nicht andere Medien damals, dass man sich also, was in den Medien, würden wir heute sagen, erscheint, seid da sehr, sehr kritisch. Und weil es SPD-Leute waren, haben sie gesagt, sogar August Bebel hätte sich schon mal geirrt. Also das war das der Anfang. Und erst so nach und nach habe ich mich dann da mit der Sprache immer weiter vertieft. Sie hat mich aber von, ohne dass ich die Sprache schon richtig konnte, hat sie mich schon begeistert. Aber nochmal zurück zur Geschichte. Das waren also die Prenzlauer. Wir wissen, das war also in den 20er, 30er Jahren. Der Krieg in, der Putsch, der Nazi-Putsch in Spanien war ja 36. Schon also nach Beginn unserer faschistischen Zeit in Deutschland. Es gab auch eine Episode, hier in Neubrandenburg, Fünf Eichen, gab es das Kriegsgefangenenlager Offlack, Offizierslager. Da waren alle möglichen Kriegsgefangenen untergebracht. Da waren die Amis, die Tommys hatte ich bald gesagt, also die Briten, die Franzosen und so weiter, unter anderem auch Polen. Und da das alles Offiziere waren, die nicht arbeiten durften, die wurden nicht aufgeteilt auf irgendwelche Güter, sondern die haben sich selber beschäftigen müssen. Und dieser eine polnische Oberleutnant Poblaski hat 1942 in Neubrandenburg in diesem Offlack in Fünf Eichen, dieses war mal später ja von der Sowjetunion nach 1945 als Vernichtungslager für Deutsche eingerichtet worden, man hat dort willkürlich Menschen umgebracht, aber unsere Episode
ja, sterben lassen,
richtig ja. Verhungern, umkommen lassen. Mhm. Diese Vernichtungslagern waren übrigens überall, also in Auschwitz und in Stutthof, also in den damaligen Gebieten des Reiches oder der besetzten Gebiete. Übrigens, die Amis waren nicht besser und die Franzosen, aber wir wollen mal auf Neubrandenburg Fünf Eichen. Dieser Offizier hat also über eine gewisse Zeit heimlich Esperanto-Unterricht erteilt. Nun musste das aber gemeldet werden, dem Lagerpersonal, dort den Wachhabenden. Und dann ist einem Offizier, der einem deutschen Offizier aufgefallen, Moment mal, Esperanto, ist das nicht ein Jude, der das vorgeschlagen hat und so? Na, das geht aber nicht. Und als das dann, wurde es dann verboten. Das war aber interessant, weil dieser Jan Poblaski, als wir uns gründeten 1971, lebte er noch. Und über Radio Warschau, Esperanto-Redaktion, bekam ich seinen Namen, seine Anschrift raus. Er stammte aus Posen und hatte mit Deutschland abgeschlossen. Aber der DG sagt, jetzt hören wir erstmal Musik.
Der zweite Titel von der CD, Jomar und Natascha, Somera Mondo, Sommerwelt. Mal sehen, wann der Sommer anfängt.
De dragoste ca vicio, instruas in atendi, nur foio nimica, somero mendi. Nur foie iaro pova, orito nasci festo, cae mara vento glova, en fenestro continue estas ĉio kaj kuras mia rondo sed memoro mia somera mondo sed memoro mia somera mondo. Ocasas nepre el festo, vidin revidos giuste, mai multe tago resta, sus augusta. Thank you.
innamoro mia, se te innamoro mia, se te innamoro di mia, com'era mondo, se te innamoro mia, se te innamoro mia, se te innamoro di mia, com'era mondo. Detago stritta dito, mistrua sin attendi, nur poi ogni lì.
Ich wollte dich noch mal fragen, Dana, hier im Esperanto, wann bist du denn erste Mal mit Esperanto im Ausland gewesen?
Das war in Ungarn, das war auch so 10 Jahre nach meinem Lernbeginn. Und das ist auch interessant mal zu erzählen. Ich habe also Esperanto, wir waren ja in der ersten Periode in den 50er und bis Mitte der 60er Jahre, war Esperanto ja nicht zugelassen. Und da musste man ja sich so heimlich treffen und auch lernen. Und da habe ich mich also mit dem Material voll gesogen, sagen wir mal. Aber es fehlte mir die einfache Sprechpraxis. Und dann platzte der Knoten, als ich das erste Mal in Ungarn war, ein Jugendtreffen. Das wird man nicht vergessen, da waren wir etwa 350, 400 Jugendliche aus ganz Europa und darüber hinaus. Ich weiß, da waren auch USA Jugendliche und so weiter. Jedenfalls, das war in Szeged. In Szeged. Und da taute ich auf einmal auf. Das war 14 Tage lang, also 2 Wochen. Und erst ging mir das alles sehr langsam, aber ich hatte die Sprache in mir schon, bloß noch nicht auf der Zunge. Aber innerhalb der 14 Tage konnte ich dann schon recht leidlich sprechen, also zusammenhängend, ohne äh, sondern immer frei weg. Und das war wie ein Impuls und da ist in mir sozusagen unerschütterlich eingepflanzt worden die Güte und die Qualität, also sozusagen des Esperanto, dass man sich dort wirklich verständigen kann, dass man, da haben sich die Jugendlichen verliebt und die haben sich gestritten und wir saßen dann abends zusammen bis in die Nächte, haben über alle möglichen Sachen diskutiert, das war also toll. Nur eine politische Episode dazu. Wir hatten sogar eine Illusion, haben dann Landkarten damit gehabt und da haben wir gesagt, auf Polen, DDR, die Tschechoslowakei, Ungarn, Jugoslawien, Bulgarien, sogar Albanien, das könnte doch ein osteuropäischer Wirtschaftsblock werden, ohne Sowjetunion, aber in guter Beziehung zur Sowjetunion, aber selbstständig politisch. Und das sind so und so viele Millionen Menschen und die haben Erdöl und die haben Kohle, die haben alles, was man braucht, um wirtschaftlich souverän zu sein. Und diese Länder und diese Völker waren ja alle recht klein im Verhältnis zu heutigen Dimensionen. Und die könnten doch Esperanto einführen. Aber das war ein Traum von Jugendlichen.
Ja, kommen wir mal wieder zu unserem Thema zurück. 40 Jahre Esperanto-Verein Neubrandenburg. Als du nachher schon mehr Erfahrung hattest und auch hier Kontakt nach Prenzlau und so weiter, dann habt ihr, habe ich mal gelesen, in Prenzlau ein erstes Treffen gemacht, um so eine Art Bezirksgruppe des Esperanto zu bilden oder sowas.
Ja, es war ja so, wir haben ja natürlich, waren ja die Esperanto-Freunde der DDR miteinander vernetzt, würde man heute sagen. Damals gab es ja nur die Papierpost, kein Telefon, nichts. Und da haben wir uns natürlich verständigt, es gibt dort in Berlin Bestrebungen, eine DDR-Esperanto-Bewegung zu gründen. Man hatte damals so sperrige Namen, warum man das so machte, wusste ich nicht. Zentraler Arbeitskreis Esperanto. Das heißt, es gab ein sogenanntes geheimes, einen geheimen Beschluss des ZK der SED. Und der besagte, dass die alten Arbeiter-Esperantisten ein Zuhause haben mögen, um von früher zu erzählen. Und das möge unter dem Dach des Kulturbundes geschehen. Und das wollten wir natürlich auch verwirklichen. Die alten Arbeiter-Esperantisten haben sich natürlich im feuchten Kehricht darum gekümmert. Das kannte auch niemand, den Wortlaut dieses Beschlusses. Und haben sofort mit Esperanto-Propaganda angefangen. Anstatt sich von früher zu erzählen, sofort die Jugend ansprechen, in die Schulen und überall. So, und in diesem Zusammenhang wollten wir das in der Brandenburg auch machen. Ich übernahm dann die Leitung ab 1969. Damals war nur Anklam organisiert. Ich war Anklammer. Und dann haben wir Kontakt aufgenommen zu den alten Esperanto-Freunden, die wir erfuhren. Und das war ein Herr Karl Moser, ein Lehrer aus Prenzlau und ein Konsum-Vorstand, er hat also Läden geleitet in Templin oder in Lüchen, der Herr Horst Steinbrück, ein alter Danziger. Und da haben wir uns ein paar Mal getroffen, also mehr als 2 Mal. und haben dann konzipiert, was wir brauchen: einen Vorstand, wir brauchen eine Organisation, logischerweise im Kulturbund. Und da hat dieser alte Karl Moser, das war der damals schon sehr alte Herr, Lehrer, Musiklehrer und so weiter, und kam aus dem Sudetenland vertrieben. Ja, und er sagte, wir müssen ein Informilo haben, wir müssen uns regelmäßig zu Treffen versammeln, wir müssen Kurse organisieren. So, drei Säulen des Esperantos, die übrigens heute noch Geltung haben. Und wir hatten hier da dran durch die Schwierigkeiten eine sehr liebevolle Dame, hatte die Oberhaupt im Kulturbund, war sogenannte Bezirkssekretärin, und die sagte, nein, Esperanto nur über meine Leiche. Nun hatten wir aber schon das Zentralbüro, ein richtiges Büro mit fest angestellten Leuten, und da habe ich dann den damaligen Dr. Blanke angesprochen, der war dann so alt wie ich etwa, wir kriegen hier das nicht in den Griff in der Brandenburg. Man wollte uns also klein halten, das ist ja ungeheuerlich, so eine Bewegung, die will international und dies und das, das ist ihnen nicht geheuer. Naja, dann kriegten wir einen Wechsel im Kulturbund, da kam ein Dr. Katkin ans Ruder, und wir sagen, selbstverständlich machen wir Esperanto, das gehört mit dazu und so und so. Und deswegen ist das hier ein bisschen verzögert worden, etwa 2 Jahre. Also wir haben 2 Jahre lang uns so getroffen und überlegt, wie man das so organisieren könnte. Und dann erfolgte eben tatsächlich die Gründung im Mai 71 hier im HKB. Das HKB stand ja schon ganz feierlich aufgezogen mit Transparent, per Esperanto por mans paco, mit Esperanto zum Weltfrieden. Und welches Präsidium, das musste natürlich höher stehen als die versammelte Mannschaft. Es war schon so feierlich, wie wir das für DDR-Zeiten hatten. Aber es war wichtig, wir hatten endlich einen Vorstand. Wir hatten ein Informationsblättchen, das wurde per Omic hergestellt. Und wir waren ja auch alle geschult politisch und wir wussten, wir brauchen einen, dieses Informilo nannten wir, einen kollektiven Organisator und Propagandisten sozusagen. Wir müssen uns aus uns heraus, das war sowieso klar. Und das hat also wirklich funktioniert. Und unser Vorstand mit wechselnder Besetzung hat eben durchgehalten bis zum Ende der DDR, bis 89, 90. Und dann sind wir nahtlos übergegangen in das Land Mecklenburg-Vorpommern. Das gründete sich ja schon zu DDR-Zeiten, muss man auch sagen. Und da haben wir ja gesagt, dann werden wir dem auch so das nachvollziehen und gründen aus den 3 Bezirken. Rostock, Schwerin und Brandenburg, gründen wir einen erstmal provisorischen Vorstand aus den 3 Vorsitzenden der Bezirke. Und waren wir ja nicht gewählt, wir haben uns einfach so zusammengetan. Das wurde dann aber noch nachgeholt, die Wahl logischerweise. Und da haben wir einen Landesverband, den ich dann auch übernahm 1990, sage ich mal. Aber alles noch zur DDR-Zeit. Aber jetzt gibt es wieder Musik.
Von Schumann und Natascha, den nächsten Titel, Lettero, Brief.
Saluto mia, amichia, saluto cara, de longe mi, me dicis vi, monaton quara, sed multa intago in gavas mi, cae nocte in volo, ore memori di ore memori ciu vi memori chi è l'unina compagni dell'igno farò al malum farero i pali Tiam shainis en la mont, lori existas, che ligno fararon, ca luna frisa, dum long
sì, por di lettero, ca scrivo sì, lasciane mi don ti somero, ca ci am poi tema sì, lettero dia, mi cado lato sì,
auf MB Radio Treff 88,0 hören Sie eine Sendung der Redaktionsgruppe Esperanto-Welle. Und wir sind heute beim Thema 40 Jahre Esperanto-Verein Neubrandenburg. Und Werner Pfennig hat in seinen Ausführungen gerade den Kulturbund erwähnt.
Ja, Werner, sag mal den Hörern, wir haben auch viele junge Hörer, tausende Hörer, die später geboren wurden in Neubrandenburg. Diese möchten doch gerne wissen, was ist eigentlich der Kulturbund gewesen?
Das habe ich mir schon gedacht und habe mal aus Wikipedia etwas rausgezogen. Und da sagt hier Wikipedia Kulturbund Geschichte. Der Kulturbund war als überparteiliche und internationale Organisation gedacht, um Intellektuelle anzuziehen, schreibt der Herr Gerd Dietrich in einem Handbuch zu den Parteien und Massenorganisationen der DDR. Schon ab 1947 wurde der Kurs Hertha in der DDR und der Kulturbund eine Massenorganisation zur Pflege von Interessen und Hobbys. Und das war natürlich auch andererseits unser Vorteil. Ich habe zuerst schon erwähnt, das DDR-Lexikon, das alte, das ich noch habe, das erwähnt den Begriff Verein gar nicht. Werner Pfennig sagt, unser Verfassungsschatz aber erwähnt, aber in Wirklichkeit wollte die Partei keine Vereine haben. Das war eben zu bürgerlich.
Sie wollte über alles die Kontrolle haben.
Ja, und durch den Kulturbund hat sie das bekommen. Ne?
Ja, aber nun gab es den Einwurf, wir haben ja von Herrn Stefan... Aber Entschuldigung.
Mit dem Text.
Entschuldigung.
Ja, also es wurde von einer eigentlich gedacht, einer Möglichkeit für Intellektuelle, wurde es einer zur Massenorganisation zur Pflege von Interessen und Hobbys. Und da sind wir natürlich mit untergekommen und wir waren auch sehr zufrieden, da drin zu sein, denn der Kulturbund hat uns Räumlichkeiten gegeben, kostenlos, hat uns sogar unterstützt finanziell, wenn Werner Pfennig als unser Chef einen Jahresplan machte über 3600 D-Mark, deutsche Mark oder DDR-Mark, dann hat er die auch bekommen. Ja, so war das. Das heißt, er hat nicht das Geld bekommen, wie immer, man kann das abrechnen. Also, auf allen Ebenen gab es Nomenklaturkader der SED. Die Auswahl bedurfte der Zustimmung von der jeweiligen Parteigremien. Das war auch im Kultur und so. Aber in unserer Tätigkeit als Gruppe im Kulturbund haben wir eigentlich alles machen können, was wir wollten. Ja. Doch gesehen an anderen Parteien und Massenorganisationen der DDR sind die Mitglieder des Kulturbundes nur schwach an ihre Organisation gebunden gewesen, urteilt hier der Herr Dietrich. Die Ämter im Kulturbund waren keine Karriere, sondern Abstellungs- und Versorgungsposten. Die Masse der über 260.000 Mitglieder bestand aus Heimatfreunden und Sammlern, die sich nur innerhalb des Kulturbundes organisieren konnten. Und auch andere natürlich. Nur ein Drittel sei als Intelligenz im weitesten Sinne anzusehen. Die Dachorganisation für kleinbürgerliche Massenkultur war in sich, so bezeichnet er sie ja nun, war in sich widersprüchlich, lautet das Fazit Dietrichs. Die Gremien unterstützten die hohe Politik, die Arbeitsgruppen waren aber unpolitische Nischen für uns.
Ja, genau so.
Ja, und jetzt, ja.
Ja, ich wollte noch was ergänzen. Natürlich war es nicht möglich, innerhalb des Kulturbundes eine Opposition aufzubilden, wie zum Beispiel sich Gruppen in den 80er Jahren in den Kirchen, in der evangelischen Kirche, versammelt haben. In der katholischen Kirche war das nicht zulässig, die war zu feige, irgendwas zu machen. Die sind erst auf der Revolution aufgesprungen, als alles schon gelaufen war. Aber so zum Kulturbund zurück. Es waren, genau wie das hier in dem Lexikon steht, es war eine Organisation, die aus lauter Menschen bestand, die ein Hobby hatten, ein ganz konkretes Hobby. wie gesagt, Naturfreunde. Und die waren auch unterteilt in verschiedene Untergruppen. Und die Heimatfreunde. Und die, die Historiker. Und ich weiß nicht, was
auch. Ach ja, gab es die
Briefmarken. Und eine kleine, und die Briefmarken.
Und die
Blumenmatiker.
Und die Aquarienfreunde.
Und so weiter. Jedenfalls, eine dieser kleinen Gruppierungen waren die Esperanto-Freunde. Und diese Hobbyisten waren von der, sagen wir mal, was heute so die Jugend oder die Menschen uns einreden wollen, wir wurden nicht kontrolliert. Wir mussten natürlich uns eingliedern in die große offizielle Politik, das ist ganz klar, aber wir haben nur ein einziges Mal die Hilfe der Partei erbeten. Da ging es darum, ja, da ging es um Lindenberg, Udo kam in die DDR. Und da habe ich mal dann im Kulturbund gesagt, ihr habt ja einen, der uns was über die delikaten, die damaligen delikaten politischen Probleme sagen kann. Herr Dr. Temper, ich kann den Namen ja sagen, der rief dann an, ja, ich würde gerne zu euch kommen. Da war sozusagen Kulturwissenschaftler in der Bezirksleitung der SED. Und da sagte ich am Telefon, oh, bitte bringen, Herr Dr. Temper, bringen Sie bitte nicht das ND mit. Und ich weiß genau, was ich sage. Wir brauchen keine Angst zu haben. Und dann haben wir ihn gefragt über Udo Lindenberg und ob die Raketen nötig sind. Und über den Kosovo. Kein Mensch wusste, was mit dem Kosovo war. Und die Vertreibung der Türken aus Bulgarien. Das waren uns Esperantisten ja bekannte Themen. Wir hatten ja die Beziehungen weit in die Welt. Und jetzt ging es um Europa. Und das hat uns ja die Partei damals erläutert oder versucht zu erläutern. Das war ein einziges Mal. Ansonsten, genau wie Werner Levin sagte, wir haben unsere eigene Arbeit gemacht. Wir haben immer geheime Wahlen unseres Vorstandes. Und da ging es auch um Mehrheiten und so weiter oder verschiedene Kandidaten. Wir hatten noch einen Freund, der immer der Vorsitzende sein wollte, hat nie geklappt, bis er uns mal böse wurde. Aber diese strenge Kontrolle, wie das heute suggeriert wird, das gab es nicht. Wir hatten unsere Arbeitspläne, wir haben unsere Finanzen selber reguliert und das war ganz toll. Und man muss so sagen, ein Teil der hauptamtlichen Kräfte im Kulturbund haben uns voll unterstützt. Wenn ich Räume brauche, da habe ich keine Sorge, ich habe sie nur angemeldet, wir brauchen die und die Räume dann und dann. Und heute müssen wir dann betteln gehen in Gaststätten und möglichst keine Miete zahlen und all sowas. Das wäre damals nicht möglich gewesen. So, genug der Prahlerei über den Kulturbund. Wir waren dort also sehr gut aufgehoben. Man hat uns ernst genommen. Und bei Problemen konnten wir uns auf den Kulturbund berufen, der übrigens 10 Abgeordnete in der Volkskammer hatte. Und es war ganz selbstverständlich, nicht nur im Bezirk Neubrandenburg, sondern in der gesamten DDR, wenn wir hatten auch unser Schulungssystem aufgebaut, DDR-zentral, wir nannten das Seminare, Jugendseminare, Kursusleiterseminare und ich weiß nicht was. Da wurde man freigestellt von der Arbeit. Dann kam ein Schreiben an den Betrieb. Wir bitten um Freistellung von René Pfennig vom BIS-Zweck Schulung. Das wurde ein bisschen politisch dann motiviert. Und dann wurde dieser Jugendfreund freigestellt oder der ältere Freund. Das war eine ganz tolle Sache. Heute undenkbar. So, aber nun wirklich Schluss. Die Musik will schon wieder sich melden.
Ja, ja, die Musik ist jetzt dran, ne? Titel 4, Mia Treimer, unser Zug. Also verreichen wir das ein bisschen.
Por al venir justa e colore d'espero.
Auf MG Radio Treff 88,0 hören Sie die Sendung Esperanto Welle vom Esperanto Verein Brandenburg. Wir sind hier vier Esperanto Freunde im Studio vom Verein und wir reden heute, es geht manchmal drunter und drüber, aber über 40 Jahre Esperanto Verein Brandenburg. Und Werner, unsere internationale Tätigkeit als Esperanto Freunde ist ja auch ein wesentlicher Punkt, nämlich dafür lernen wir die Sprache. Und da gab es Partnerstädte. Ich kann mich bloß mal erinnern, dass ich ganz alleine nach Ungarn gefahren bin. Glaube ich, das war nach Miskolc oder Miskolc?
Miskolc.
Ja, jedenfalls zu den Ungarn und die haben mich natürlich auch sehr freundlich empfangen. Die hatten nämlich ihr Treffen in so nordöstliche Bezirke verlegt, in der Ecke, wo auch diese große Wein.
Ja,
Tokaja. In der Ecke waren wir und haben da drei sehr schöne Tage verbracht. Und da kannst du noch mal was zu der Tätigkeit mit den Partnerstädten sagen.
Ja, wir können heute nicht alles von unseren 40 Jahren erzählen, aber wir haben anfangs sofort, also 1971, wir hatten ja einen Vorlauf von 2 Jahren, hatten wir schon Beziehungen zum Partnerbezirk Koschalin, also Partnerregion Koschalin, nach Miskolc in Ungarn, das war da gerade die Rede, nach Jungbunzlau, Mlada Boleslav in der Tschechei, nach Ravsgrad in Bulgarien, nach Petrozavodsk in der Sowjetunion.
Und in Karelien war das, ja?
Da war Karelien und ja, das war so.
Ich glaube noch Frankreich auch noch, ne?
Ja, in Jonifer, oder wie hieß das da?
Villejuy.
Ja.
Jedenfalls Stadtteil von Paris oder so.
Das war schon zu der Zeit, also nach ins kapitalistische Ausland. Und wir haben überall dort Esperanto-Freunde gehabt. Nun konnte man nicht einfach nach Frankreich fahren und auch nicht einfach nach Petrozavodsk. Aber wir konnten nach Kaslin fahren, nach Hinterpommern. Wir konnten nach Miskolc fahren. Werner war beispielsweise in Miskolc in Ungarn, in Ravsgrad, die waren oft bei uns. Und also zumindest so gut wie es möglich war, haben wir mit denen brieflichen Kontakt. Wir haben also die Zeitschriften ausgetauscht, wir haben Informationen ausgetauscht, die Veranstaltungen jeweils publiziert, wenn die dort waren, in den Ländern. Also, dass wir versucht haben, möglichst ein Netz aufzubauen, dass also nicht die Leitungen miteinander korrespondieren. Das war übrigens in der DDR so. Die Neubrandenburger sagten mir, ihr seid die Einzigen, die zur Basis Kontakt haben. Die Einzigen, die wirklich zu der jeweiligen Basis Kontakt haben, nach Kösslin oder Jungbunzlau oder wo auch immer hin. Ihr seid gleich immer dort und ihr könnt euch unterhalten. Das geht bei uns nicht. Der Sportverein, die brauchen Dolmetscher und sind immer unter sich. Und was alles so gab.
Ja, und zuerst waren aber die Chefs hin oder so.
Und nur die Chefs und so. Und ihr seid die Einzigen. Und wir haben auch durchgehalten. Da gab es ja diesen, ja, wie soll man sagen, so eine Art interne Revolution in Polen 1980. Solidarität. Da haben wir, ja, muss ich sagen, ein bisschen die Gesetze verletzt. Da habe ich mir selbst einen Dienstauftrag erteilt. Und bin 1980 dann nach Polen gefahren zu unserem Samenhoftag. Wir wollten ja nicht gegen die Gesetze verstoßen, aber ich kriegte keine offizielle Genehmigung. Die Grenze hat uns auch durchgelassen, aber beim Zurück, da sagt er, der Grenzer, der Deutsche, war so ein Berliner, ich wollte Ihnen nur noch sagen, Sie dürfen sich nicht selbst delegieren. Jeder Deutsche hat einen Chef.
Ja.
Da hatte ich ja offiziell, ich habe nicht gefälscht, hätte ich die gefälscht, wäre nichts aufgefallen. Ich habe mit meiner Originalunterschrift unterschrieben. Ich bin der Vorsitzende und dies und das, aber nur als Episode. Wir haben also durchgehalten bis zum Schluss und das waren also die Partnerbeziehungen, so gut sie gingen. Die Tschechen waren bei uns, wir haben übrigens mit Carola Lea und so ein Patenschaft, sogar Partnerschaftsvertrag geschlossen, auf einem Zeltplatz, auf einem Zelt aufgebaut und bei Tschechisch Bier dann die Sache da geklärt.
Ja, also nebenbei fällt mir noch ein, weil wir gerade bei den Partnerstädten sind, also mit sozusagen besonders die, wie wir sie damals genannt haben, die sozialistischen Staaten, die mit uns verbunden waren. Es hat in diesen Jahren damals viele Familien gegeben, die auch gerne reisten.
Und die haben dann, sind zu uns gekommen, haben mal Esperanto gelernt. Und wenn sie Esperanto ausreichen konnten, haben sich Partner in Tschechien, in Ungarn oder in Bulgarien gesucht und haben mit denen Urlaube austauscht.
Ja, genau.
Das gab ja dann für die keine Probleme mehr. Sie konnten sich ja mit den Leuten dann unterhalten. Und das war natürlich sehr vorteilhaft für die, die gerne dorthin reisten. Und die sind vielleicht gar nicht mehr zu uns zurück.
Esperanto, das war ganz toll. Man muss dazu sagen, wir durften in fast alle sozialistischen Länder reisen, also außer Jugoslawien, außer Korea und so. Und das Problem aber war, wir haben kein Geld gehabt. Wir durften pro Nase und Tag nur 30 Mark der DDR umtauschen. Und mit 30 Mark kann man nichts anfangen im Ausland. Du brauchtest als Esperanto-Freund in diesem Falle einen treuen Helfer, der auf Treu und Gutglauben dir ein bisschen hat unterstützen können. Und wenn er Übernachtungen gab oder dir anders geholfen hat, ist ganz egal, oder mit Essen. Wichtig war, man brauchte Kontakte. Und die waren ja so anders, mit anderen Sprachen gar nicht so zu realisieren. Ja, das war, wie Werner sagte, auch ein Grund. Aber kommen wir wieder zurück auf unsere 40 Jahre. Wir haben einige traditionelle Dinge entwickelt in diesen 40 Jahren, die bis heute Geltung haben. Wir nannten schon das Informationsblatt. Wir nannten Regeln.
Verschiedene Namen hat das überhaupt?
Ja, verschiedene. Es fing an mit Informado und Esperanto Panoramo und ach, ich weiß nicht was. Mehrere. Ich weiß es was, aber so. Werner Levin war auch Redakteur und Karl Moser war Redakteur und ich auch. Naja, jedenfalls, also Informationsblatt war das äußerst Wichtige, dieser kollektive Agitator und Organisator. Dann regelmäßige Vorstandssitzungen. Viermal im Jahr eine Vorstandssitzung. Dann regelmäßige Treffen. Einmal ein Jugendtreffen pro Jahr und ein normales Treffen pro Jahr. Zwischendurch, ich glaube, alle 3 oder 4 Jahre mussten wir gewählt werden, die Vorstände. Ich betone noch einmal, geheime Wahl. Jeder konnte durchstreichen machen und die haben es auch gemacht. Wir sind nie mit voller Stimmenzahl gewählt worden. Dann haben wir ein Zeltlager seit 1978, ein Zeltlager entwickelt, das natürlich ein Risiko in sich barg, weil wir haben gesagt, das machen wir offen. Es muss also nicht die Pflicht sein, Esperanto zu können. Wir wollen, dass die Familienangehörigen, die nicht Esperanto können, auch dabei sind, eingeschlossen werden. Wir laden auch ganz Fremde ein, die zu uns kommen. Die müssen sich natürlich diesem Esperanto-Regime so ein bisschen unterwerfen. Wir haben ja in diesem Zeltlager auch so unsere Traditionen. Dann haben wir regelmäßig die Jugendlichen zu allen möglichen Dingen versucht hinzudelegieren. Wir haben ja besagterweise Geld gehabt, die haben wir dann delegiert nach den Tschechen und nach Polen und so. Dann kriegten wir so ein bisschen Unterstützung vom Kulturbund. Dann haben wir schon in den 70er Jahren die Vereinigung der Nordbezirke vorgenommen. Also wir haben schon vor dem, als keiner hat gedacht an Mecklenburg-Vorpommern, da haben wir uns 3 Nordbezirke schon, wir nannten das die Treffen der 3 Nordbezirke. Und das Wort Vorpommern war verpönt in der DDR. Das war ja was Altes und Revanchistisches. Aber wir haben es einfach vorweggenommen und hatten damals diese Treffen der Nordbezirke. Dann hatten wir organisiert eine tolle Pressearbeit. Das heißt also, wir haben versucht, nicht nur kurze, die sind auch wichtig, aber mal hin und wieder längere Artikel reinzubringen. Das war zu DDR-Zeiten nicht so einfach, weil unsere Zeitungen waren nicht so umfangreich wie heute. Die hatten noch nicht so viel Platz. Naja, und das war sozusagen dieses Modell, begründet 71, das sich durchzieht bis heute. René sagte mir neulich, diese 40 Jahre Esperanto-Verein, die sind ja nur halbe, halb im Sozialismus und halb im Kapitalismus. Das stimmt, da haben wir noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber schließen wir erstmal hier ab, wie weit sind wir jetzt? Gibt es noch eine Musik oder
eine? Eine Musik haben wir mal.
Ja, gut.
Soll ich?
Ja, dann machen wir nochmal Musik.
Wir singen nicht alleine. Also lassen wir die beiden singen. Schumat und Natascha mit dem Titel Belonde seit langem. Thank you.
kostime de grisa e tanto vicin niente lande non aspettali l'urugia in Florenza quest'era mil corrotta questa Napoli che niente lande non aspettali l'urugia in Florenza quest'era mil corrotta mi stima della mandoretta colore di grande maggior di otte cino e con di pita voi ieri già voi e la mera di questo mese e stasnun di la snore
liebe Hörer und Hörer, unsere Sendung neigt sich langsam dem Ende, aber wir haben noch bestimmt 5-6 Minuten zum Erzählen Zeit. Und wir haben uns ja über 40 Jahre Esperantoverein Neubrandenburg bisher unterhalten. Und zum Schluss müssen wir noch ein bisschen einige Punkte hervorheben aus der Zeit nach der Wende, seitdem wir Bundesrepublik Deutschland sind oder dazugehören, Werner.
Ja, was, unbedingt.
Was kannst du da aus dieser Zeit noch vorstellen?
Aus dieser Zeit, was neu dazugekommen ist, also die alten Traditionen führen wir weiter. Dazu neu ist, da wird René was zu sagen, wir haben ein Portal für unseren Esperanto-Verein. Dann haben wir Dinge gemacht, die wir ganz selten machen durften, zum Beispiel den Deutschen Esperanto-Kongress auszurichten, hier in Neubrandenburg. Man hat große Furcht, als man uns das angetragen hatte, ob das überhaupt was wird. Aber wir haben ja ein wirkliches gutes Organisa-Comitato gehabt, also Vorbereitungskomitee. Wir haben alles im Kollektiv organisiert. Ich habe nichts alleine machen brauchen. Aber der Kongress hatte 160 Teilnehmer aus 11 Staaten. Der Kongress lief fast nur in Esperanto ab und war ein ganz großer Erfolg hier für unsere sogenannten neuen
Bundesländer. Muss ich nochmal einwerfen, diese 160 Teilnehmer in einem deutschen Kongress, die hat es nicht immer gegeben. Das schwankte, so wie ich gehört habe, meist zwischen 120 und 140.
Ne? Ja, genau. Wir waren also.
Ja, wir sind eigentlich sozusagen ein bisschen exoten in der
Welt,
weil wir auch geografisch gesehen der nordöstliche Zipfel der Bundesrepublik sind,
wo
sonst selten jemand hinkommt.
Ja, ja. Also ich habe erste Anfragen gehabt, dann per Post, habt ihr auch Hotels, wo fließend Wasser ist?
Nein.
Ich nenne keinen Namen. Ja. Und dies und jenes. Und kein Mensch wusste, wo Neubrandenburg ist. Ja, Brandenburg ist doch dabei Berlin. Ich sage, nein, das ist eine ganz andere Stadt. Aber gut, lassen wir das. Das war also der Kongress. Das hat uns natürlich auch gefordert.
Ja.
Aber unser gesamtes Kollektiv aus Neubrandenburg und aus Mecklenburg-Vorpommern hat dort ganz toll mit verteilten Rollen mitgewirkt. Dann haben wir aus Anlass 35 Jahre Esperanto in Neubrandenburg einen Esperanto-Pfad eröffnet. Dazu muss man sagen, Anlass dieses Pfades war, dass wir eine Esperanto-Eiche haben in der Stadt. Mit Dokument, dass die Stadt sich so lange wie die Eiche lebt, das sind also 1000 Jahre, wird sich Rat der Stadt um diese Esperanto-Eiche kümmern, im Europapark. So. Und da haben wir die Idee gehabt, wir machen mal einen Esperanto-Pfad, den kann man nicht ständig ablaufen, aber den werden wir ab und zu mal dann doch praktizieren. Zum Beispiel ging das los, Start Johanneskirche. Da hat ein Pfingstgottesdienst stattgefunden, ein ökumenischer Gottesdienst in Esperanto. Das hat es noch nie gegeben in der Stadt. Etwas ganz Einmaliges. Dann ein Stückchen weiter, wenn man da so zu Fuß geht, kommen wir zum Kulturfinger, so heißt er hier im Jargon, also das Haus der Kultur und Bildung. Da fand in diesen Räumen unsere Gründungsveranstaltung statt. Dann haben wir hier NB Radio SF 88,0, ich sage mal 15 Jahre, also ungefähr, haut das hin. Seit 15 Jahren machen wir mit verteilten Rollen Sendungen über Esperanto. Pre-Esperanto. Deswegen werden wir auch nicht so anerkannt von der Esperanto-Welt, weil wir ja deutschsprachig sind. Und das fing mal mit 7 Minuten an und dann mit einer Stunde. Inzwischen sind wir bei 2 Stunden Neuaufnahmen, die dann auch jeweils wiederholt werden. Dann gibt es die Villa an der Linde. Da war ja der Sitz des Kulturbundes über viele Jahrzehnte. Da haben wir uns sehr wohl gefühlt, das hatte ich ja schon mal betont. Dann Hotel am Ring, da war der Deutsche Esperanto-Kongress. Dann zum Kriegsgefangenenlager Offlack 2 in 5 Eichen. Ist heute auch noch kompliziert, dorthin zu fahren. Aber dort war dieser Offizier, der Oberleutnant aus Posen. Und dann haben wir, wie gesagt, den Europapark, die Esperanto-Eiche. Dass wir kriegten eine Unterstützung, kann man mal ganz offen sagen, von Frau Dolores Brunsendorf, ihres Zeichens, war sie Stadtpräsidentin. Und Werner und ich weiß nicht, wer noch dabei war, hin und wir brauchen unbedingt eine Unterstützung. Naja. Also 1000 Euro. Und dann, um Gottes Willen, was machen wir mit so viel Geld? Haben wir noch nie gesehen, so viel Geld im Esperanto. Wir sind alles arme Schlucker eigentlich. Und dann eine kleine Truppe hat dann entschieden, dieses Geld investieren wir in einen Baum, in eine Eiche, die im Europapark offiziell gepflanzt wird. Das ist dann auch zum Kongress geschehen vor ein paar Jahren. Da haben unsere polnischen Freunde, 2004, da haben unsere polnischen Freunde die Schaufel, die ganz neue, frisch lackierte Schaufeln gekriegt. Die haben dann, also Werner und ich, wir waren noch hin zu dieser Stadtwirtschaft, haben den Baum ausgesucht. Der sah ja mächtig, gewaltig aus, als er da lag mit seinem Bündel, da mit seinen Wurzeln. Nachher sah er etwas kleiner aus, als er eingepflanzt war. Aber die Eiche wächst still vor sich hin. Und polnische Freunde haben das gepflanzt, einschließlich Frau Brunsendorf, die da das uns ermöglicht hat überhaupt. Ja, da waren also aus Kesselin, aus Stettin und aus Danzig Freunde dabei. Marienburg aus Westpreußen, die haben das also da gemacht. Ja, wie weit sind wir jetzt?
Wir sind jetzt gleich am Ende, Werner. Du hast das ganz genau hingekriegt.
Wunderbar.
Ja, ich muss sagen, ich danke dir für deine ausführlichen Erinnerungen und Berichte über die Zeit, die wir hier darstellen wollten. Liebe Hörer und Hörer, wir sind am Ende unserer Sendung 40 Jahre Esperanto auf einer Brandenburg und René macht jetzt die Absage.
Und jetzt heißt es nur noch, Wiederholung dieser Sendung am 20. März 2011 ab 17 Uhr. Und die nächste Sendung Esperanto Welle ist dann für den 7. April 2011 ab 18 Uhr geplant.
Salamondo, ihre Fortaboco, hörten die Leute, facila vento, nun de loco, flugucci al loco, ne al glavo, sangon sui fanta, gila roman, tira familion, Salamonte, terne militanta,
verantwortlich für diese Sendung Esperanto-Welle am 16. März war Werner Lehn.
Das Santa Harmonion, Supla Santa, Sigmodel Estero, Collectijas, Massa Bacalantoi, Cairapide, Tescatla Apero, Terraboroi de la Esperantoi, Forcesaras, Muroi de Megaroi, Interlato, Foloi Dividi.